Hallo zum kapiert.de Elternpodcast. Mein Name ist Alexandra von Plüsko-Kaminski und ich bin hier mit Tanja Witte. Tanja Witte ist Autorin für Jugendbücher und auch für Erwachsenenbücher. Und wir sind hier, weil du dein neues Buch Marilou am Start hast.
Stimmt, ja. Seit einer Woche heute auf den Tag genau. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber reden werden.
Ja, ich mich auch. Ich habe über dich gelesen, dass du schon immer gern geschrieben hast. Und wenn du so auf deine Kindheit und Jugend zurückguckst, auf deine Schulzeit zurückguckst, was hat dich am Schreiben so fasziniert?
Ich glaube, da gab es zwei Ebenen. Die eine ist ganz sicher die, dass ich einfach so gerne gelesen habe und das Lesen für mich immer schon auch so ein Eskapismus war, auch als Kind und als ich das Wort noch gar nicht kannte, fand ich die Welt doch immer eher anstrengend und habe mich geflüchtet in Bücher. Dass ich auch selbst schreiben kann, das habe ich, oder naja, kann im Sinne von können, nicht im Sinne von besonders gut können, das habe ich halt schnell gelernt und auch schon bevor ich in der Schule war. Und dann habe ich begriffen, was man mit 26 Buchstaben anstellen kann. Und das fand ich so faszinierend und das hat nicht aufgehört. Diese Faszination für die Macht der Buchstaben, die hat mich so mitgerissen, weil ich dachte immer, Mann, das ist doch nichts, was ist denn 26? Ne? Und man kann damit Welten schaffen. Und dann, ob ich jetzt journalistisch schreibe, eine Reportage schreibe, einen Roman schreibe, ein Gedicht schreibe, wir greifen alle auf das sehr, sehr beschränkte eigentlich Material zurück, was uns diese Buchstaben geben. Hat mich fasziniert, schon immer und auch nicht mehr losgelassen, glücklicherweise.
Und wenn ich dich jetzt frage, was es ist, das dich heute antreibt zu schreiben, dann sind wir wahrscheinlich dem schon ganz nah.
Ja, es ist, naja, ich kann auch nicht anders. Ich werde auch wirklich unleidlich, wenn ich nicht schreibe, merke ich. Das macht mich auch weniger glücklich. Ich habe ja als Journalistin auch lange gearbeitet und fand das immer so ein bisschen tröge und eindimensional, einfach auch die Schnelllebigkeit des Genres, das ich da bedient habe. Und ich wollte immer Romane schreiben und Romane machen mich einfach glücklich, weil ich nicht nur eigene Welten kreieren kann, anderen Leuten den Eskapismus bieten kann, den ich selbst auch vermisst habe oder selbst auch so genossen habe als Kind, sondern auch, weil ich finde, dass man dadurch ganz wichtige Themen unterbringen kann und die bestenfalls eben in einem spannenden Mantel, in einem spannenden Kleid verpackt, kann ich sehr viel auch von dem vermitteln, was mir an Werten wichtig ist. Ja, ich glaube, das treibt mich an.
Das klingt schön. Und bist du denn auch so jemand, die ihr Notizbuch immer dabei hat?
Ja, ich habe immer ein Notizbuch dabei, in der Tat. Ich schreibe mir allerdings dann sehr kryptische Sachen auf, die ich später ganz oft gar nicht mehr verstehe. Vor allem auch in einer Krickelschrift, weil ich das Handy dafür ungern benutze. Hin und wieder mache ich es auch ins Handy. Aber ich bin eigentlich eher eine Person, die sich Sprachnachrichten schickt. Also ich spreche mir Sachen auf, die mich interessieren, die mich inspirieren, vergesse die Hälfte wieder und finde dann manchmal später irgendwelche Fragmente und habe keine Ahnung mehr. Es gibt diese wunderschöne Anekdote, ich weiß nicht mehr, wer es war, von irgendjemandem, der sagt, er hatte im Traum die beste Idee der Welt und er schrieb sie auf und schlief wieder ein und wachte auf und das war so ein Boy Meets Girl und mehr stand da eigentlich nicht. Und insofern, ja, ich glaube, dass nicht jeder Gedanke wert ist, ein Buch zu werden, aber die meisten Gedanken sind es wert, mal ein zweites Mal hinzuhören.
Ja, und wenn wir jetzt zu Marilou kommen, das Buch ist unter anderem während deiner Zeit als Stadtschreiberin von Mannheim entstanden. Ja. Und das finde ich total spannend. Wie wird man denn überhaupt Stadtschreiberin? Was muss man dafür tun? Und wie lebt es sich so als Stadtschreiberin?
Das ist natürlich ein sehr weites Feld. Also wie man es wird, vielleicht das schon mal ganz kurz. Es gibt eine Ausschreibung. Es gibt, also man muss sich bewerben mit einem Exposé, mit einer Arbeitsprobe, mit einem Lebenslauf, mit einer Biografie. Exposé und Arbeitsprobe in diesem Fall anonym. Und dann gibt es eine Jury, die ist bei diesem Feuergriffel, bei diesem Stadtschreiberamt, das auch gepaart ist mit einem Jugendliteraturpreis, ist die sehr namhaft, also vom Goethe-Institut über Literatur für deutsche Sprache zu Buchmesse, also sind richtig, richtig große Namen dabei. Die lesen das dann alles und entscheiden, wen sie interessant finden. Und mit ein bisschen Glück gewinnt man dann einfach so ein Amt. Und in diesem Fall war das so, dass das Mannheimer Stadtschreiber-Stipendium Feuergriffel ist das einzige Kinder- und Jugendbuchstipendium in Deutschland. Und wie gesagt, gekoppelt an einen Preis. Das heißt, es gab Geld und es gab diesen Stadtschreiberamtssitz in Mannheim. Also das heißt, ich war 3 Monate in Mannheim und saß da im Turm der alten Feuerwache sehr, sehr weit oben über der Stadt mit Blick auf Mannheim. Das ist wirklich sehr, sehr speziell. Der Ort ist eigentlich nur ein Zimmer. Es gibt eine Tür zum Bad, ansonsten hat es 8 Fenster, ist achteckig. ist ein Wahnsinniger. Also es ist absurd. Ja, und dann sitzt du da so und schreibst eigentlich nicht so viel, weil es so wahnsinnig viele andere Dinge gibt, die du tun sollst, darfst, möchtest. Und das sind zum Beispiel natürlich Lesungen, Workshops, aber auch spontane Sachen in der Stadt, um den Menschen zu zeigen, guck mal, es gibt eine Stadtschreiberin in eurer Stadt und das mache ich. Sehr proaktiv auch. Also man muss auch einfach nach draußen gehen und es ist eben nicht nur ein Aufenthaltsstipendium, wo man auch einfach 3 Monate sitzen kann und niemanden sieht, sondern es wird auch gewünscht, dass du als Stadtschreiberin in den Kontakt gehst. Ja. Und dann saß ich da in Mannheim 2019 von April bis Ende Juni. Und das war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit.
Ja, das klingt wirklich total spannend. Und also ich habe in einem anderen Interview gehört, dass unter anderem du dann auch vor Ort Besuche in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht hast und sehr viel Erfahrung dort sammeln konntest.
Ja, der Zeitpunkt war sehr kurz, aber ich hatte natürlich die Chance. Ich habe mich eben mit diesem Manuskript zu Marie Du beworben. Das war damals ganz grob und hat eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem zu tun, was am Ende dabei rausgekommen ist. Aber es ging schon immer um psychische Erkrankungen bei Jugendlichen. Und ich hatte natürlich das Glück, vor Ort zu sein. In Mannheim gibt es eine renommierte Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, das ZI, das Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Und dadurch, dass ich Stadtschreiberin war, habe ich natürlich plus meine journalistische Background-Erfahrung einfach mal eine E-Mail geschrieben. Habe geschrieben, hallo, ich bin die neue Stadtschreiberin, ich schreibe ein Buch. Wie würden Sie das denn finden, wenn ich mal vorbeikäme? Und dann habe ich mich da halt so durchgefragt und durfte dann da tatsächlich mitlaufen. Habe hospitiert, einen Tag nur. Wir hatten mehr angedacht, es ist nicht mehr geworden. Vornehmlich, weil die Leute haben natürlich einen super harten Job und haben was anderes zu tun, als dauernd jemanden an der Hand zu nehmen, die dann blöde Fragen stellt oder kluge auch auf jeden Fall Fragen stellt. Und auch die Jugendlichen, die da sind, warten dann natürlich nicht drauf. Das ist ja ein sehr geschützter Raum. Also, dass ich da diesen einen Tag mitmachen durfte, war ein mega Geschenk. Und was ich mitgenommen habe an Eindrücken, an Informationen, an auch passiven Informationen, das hat mich erstmal ziemlich zurückgeworfen. Also ich habe da auch eine Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Das ist schon ziemlich, ziemlich intensiv gewesen.
Wenn wir über Marie-Lou sprechen, dann gibt es ja sicherlich auch Dinge, die unsere Hörerinnen und Hörer gegebenenfalls triggern könnten. Was ist aus deiner Sicht wichtig im Vorwege einmal kurz zu sagen?
Naja, ich mag das Wort Triggerwarnung nicht so besonders. Wir haben einen Hinweis an den Anfang des Buches gesetzt, dass es eben um Themen psychischer, mentaler Gesundheit geht. Es kommen Themen vor wie Suizid und selbstverletzendes Verhalten. Letzteres ganz klein nur, aber Menschen, die sich mit Triggern nicht auskennen, die wissen oft nicht, dass schon die Erwähnung eines Wortes wie Messer ein Trigger sein kann für jemanden, der oder die dazu neigt, sich zu verletzen, zum Beispiel. Insofern muss das warnend gesagt werden, auch wenn das jetzt nicht so ein großes Thema ist. Jeder Mensch, der damit nichts zu tun hat, würde es wahrscheinlich überlesen. Aber das Thema eines Suizid, der so in der Luft hängt, es ist ein bisschen ein Damoklesschwert, der hängt wirklich das ganze Buch über in der Luft. Und das sollten sich Menschen bewusst machen. Das ist ein Buch, in dem es auch um diese Themen geht. Genau, und da sollte, ja, ich verstehe das auch. Ich habe das auch RezensentInnen gesagt, wenn ihr das nicht, guckt mal, ich habe das Buch geschrieben, habt ihr Lust, das zu lesen, aber es geht um die und die Themen, achtet auf euch und ein Nein ist immer eine Option, sowieso immer. Und da muss man einfach selbst auch auf sich aufpassen.
Und würdest du denn sagen, es ist ein Problembuch?
Auf keinen Fall.
Nee.
Nein, auf keinen Fall. Das ist ja so, das ist, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich lese nicht gerne Bücher, bei denen es mir hinterher schlechter geht als vorher. Ich finde, dass man wichtige Nachrichten auch vermitteln kann und vermitteln sollte, in einer Art trojanischem Pferd. Also es gibt eine Story, es gibt eine Handlung, in diesem Fall es ist ein Roadtrip, es ist spannend, es ist fiebrig, es ist getrieben, es ist eine Geschichte über Freundschaft auch. Und es geht aber eben auch um Menschen mit einer Vergangenheit und diese Vergangenheit verbindet sie. Und ich finde nicht, dass das ein Problembuch ist. Es ist nur ein Buch, das die Augen nicht verschließt und es ist kein Buch, was Dinge beschönigt. Aber das bin ich auch einfach als Person. Ich finde Beschönigungen eher halbherzig und ja, ich mag es gerne ehrlich und ich möchte aber die Menschen dabei tragen und umarmen und mitnehmen in die Geschichte. Und ich möchte nicht, dass sie hinterher rausgehen, es geht ihnen schlecht. Das will ich nicht.
Wenn du Marilou beschreiben solltest, also das Buch Marilou und die Handlung darin beschreiben solltest, was würdest du mir in 5 Sätzen erzählen?
Nun, ich bin ja Schriftstellerin, ne? Meine Sätze können sehr, sehr lang werden. ich würde sagen, dass Marilou ein Buch ist, das sich mit Höhen beschäftigt und mit Tiefen, mit Freundschaft, mit einer großen Sehnsucht danach, gesehen zu werden, mit dem Fallen und auch dem Wiederaufstehen, mit der Konfrontation mit den eigenen Ängsten, dem Überschreiten der eigenen Komfortzone, der Notwendigkeit dessen, aber auch das Stolpern über die gesellschaftliche Idee von dem, was normal ist, was wir als normal ansehen. So, das war ein Satz, ne?
So geht es jetzt nicht weiter,
nein,
oder?
Nein, so geht es nicht weiter. Nein, es ist einfach, ich glaube, es ist auch ein sehr lustiges Buch und es geht vor allem auch darum, eine Spannung zu tragen. Also es ist ein spannendes Buch, es ist ein lustiges Buch und der Rest, den habe ich alles schon gesagt. Und es geht viel um Freundschaft und um Liebe und darum, was ist eigentlich normal und was halten wir für normal und warum tun wir das?
Ja, das finde ich auch. Das sind wirklich große Themen und super spannend, ja, für uns geschrieben. So habe ich das wahrgenommen. Ich war tatsächlich auch in diesem Sog drin, den du gerade beschrieben hast, das Roadtrip. Und was kannst du mir aber selber über Marilou erzählen? Was genau hat dich dazu gebracht, diese Protagonistin zu schaffen?
Das Lustige an Marilou ist, dass sie eigentlich nicht die Hauptperson in meinem Buch ist. Die Hauptperson in meinem Buch heißt Ellie und aus deren Sicht ist alles erzählt. Und Ellie ist Marilous Freundin. Die beiden haben sich kennengelernt, 2 Jahre bevor die Handlung im Jetzt spielt. Es gibt auch Rückblicke, die dann in der Zeit spielen. Und Marilou ist als Protagonistin einfach, naja, wir leben ja in einer sehr dualen Welt. Ne? Eigentlich wollen wir ja alle A oder B, rechts oder links, schwarz oder weiß. Und Marilou ist wie eine Kugel, die zwischen diesen beiden Extremen hin und her schießt. Und da muss man nun vielleicht doch noch wissen an der Geschichte, dass Ellie mit 15 Jahren einen Burnout hatte, also als sehr junges Mädchen, also als junge Frau. Und dann kam sie in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie und hat dort Marilou kennengelernt. Und an dieser Stelle kann man, glaube ich, sollten wir auch sagen, dass Marilou bipolar ist, also manisch-depressiv im Volksmund. Und ich habe sie als Protagonistin dem entgegengesetzt, weil mir diese Freundschaft von 2 Menschen, die in sehr jungem Alter auf eine unterschiedliche Art einen schweren Rucksack zu tragen haben, wenn ich die beide jetzt auf eine depressive Art angelegt hätte oder die eine Essstörung, irgendwas, was eben auch vorkommt bei Menschen in diesem Alter, dann wäre das doch ein sehr schweres Buch gewesen. Aber Marilou ist auch strahlend, ist wahnsinnig begeisterungsfähig, reißt Menschen mit, hat wahnsinnig viel Wissen zu vermitteln. Sie ist eine so sprühende, strahlende Persönlichkeit. Das war mir wichtig und eigentlich rettet sie Ellie in deren Schwärze, in deren Reglosigkeit, die durch ihre eigene Geschichte sie ereilt hat. Also ich fand Marilou in ihrer, gerade in diesem, ja, diesem Flipperball zwischen den Polen, auf die wir in dieser Gesellschaft auch alle so wahnsinnig abfahren, ja, daran fand ich sie sehr spannend als Figur. Und das ist eine Krankheit, die, also eine Krankheit, die genau das abbildet, fand ich.
Marilou als Flipperball, das finde ich eine ganz treffende Bezeichnung so. Trotzdem ist es auch so, dass ich Marilou im Buch auch als sehr manipulativ erlebe. Also die bringt ja die Umgebung, die Menschen, die so um sie rum sind, ganz schön an ihre Grenzen. Und wie schätzt du denn meinen Eindruck ein?
Den kann ich total nachvollziehen. Das ist auch logisch. Wir funktionieren ja, ich vermute du und ich auch, in einer Normalität, in Anführungsstrichen, die uns eine Sicherheit auch gibt. Und in Ellies, die in deiner und meiner Realität lebt, in Ellies Sichtweise und in Ellies Leben, ist das auch so. Sie fühlt sich manipuliert und du und ich würden wahrscheinlich sagen, das ist auch so. Marilou lebt aber ganz woanders und Marilou manipuliert überhaupt niemanden. Die will nur Glück verbreiten, die will die Menschen, die sie liebt, an ihre Grenzen bringen und sagen, guck mal, hinter den Grenzen, da geht's erst los, das ist, wo es spannend wird. Und bestenfalls, also die Manipulation ist etwas, was ich natürlich intendiert habe, dass du die empfindest und ich die auch empfinden würde und Ellie die eben auch empfindet. Aber ich hoffe, dass es mir gelungen ist, eben auch aufzumachen, dass das aus Marilous Sicht überhaupt keine Manipulation ist, auch kein böser Wille, sondern einfach eine Art der Kommunikation, die für sie liebevoll ist. Und das ist, glaube ich, auch dieser Spagat. Und das macht auch, dass, glaube ich, die Lesenden sich gut identifizieren können mit Ellie und so eine Wut entwickeln mit Ellie. Und bestenfalls wird diese Wut aber am Ende auch gebrochen, wenn man begreift, mehr und mehr begreift, was Marilou eigentlich für eine Person ist.
Ja, da ist ja auch noch Lasse, das ist Marilous Bruder. Und ich finde ihn eigentlich einen ganz besonderen Charakter. Der sagt nämlich an einer Stelle, mein ganzes Scheißleben dreht sich um sie. Würdest du sagen, ich habe neulich einen Buchtitel gelesen, Übersehene Geschwisterkinder. Ist Lasse so ein übersehenes Geschwisterkind?
Ja, also ich kenne das Buch natürlich nicht, von dem du sprichst, aber von dem, was ich mir vorstelle unter einem übersehenen Geschwisterkind, ist ja das natürlich. Das ganze Leben ist seit Marilous erstem Schub, also ihrer ersten Hypermanie, die schon sehr früh begann, da war sie 11, das ist wahnsinnig früh, das kommt beinahe nicht vor, haben meine Recherchen ergeben, aber es kommt vor. Und dementsprechend ist sein ganzes Leben untergeordnet dem, was seine Schwester ist. Und ja, er ist ganz sicher übersehen. Die Eltern fokussieren sich natürlich auch auf Marilou. Es geht immer darum, wie geht's Marilou, was macht Marilou gerade. Wenn es ihr schlecht geht, dann geht es allen schlecht. Wenn es ihr gut geht, dann haben alle Angst um sie. Aber irgendwie ist es auch Glitzer und Glimmer. Also ich denke, Lasse ist eine der Personen im Buch, die mir auch sehr viel Mitgefühl abverlangt. Und ich möchte ihn eigentlich die ganze Zeit umarmen und sagen, ey, du bist gut, du bist wichtig, du machst das toll. Und er hat viel zu früh gelernt, auch eine Verantwortung zu übernehmen. Auch das ist, glaube ich, diesen, wie sagst du, übersehenen Geschwisterkindern inhärent. Das ist die Rolle auch einfach, die sie einnehmen. Sich selbst unsichtbar machen, weil alles doch nur für das kranke Geschwisterkind, in Anführungsstrichen, ja, gestrickt ist.
Ja, und du hast eben schon selbst von Ellie gesprochen. Mhm. Ellie ist ja im Grunde genommen die Hauptfigur. Oder, ja, so hast du es ja ausgedrückt, ne? Also Ellie ist die Figur, die auch im Mittelpunkt der Geschichte steht. Ich finde, Lasse ist eben auch sehr im Vordergrund. Mhm. Und Ellie und Marilou haben sich im Sonnenblick kennengelernt. Und mich würde mal interessieren, was verbindet die beiden eigentlich aus deiner Sicht?
Die beiden verbindet, glaube ich, am meisten, dass sie die Tiefe kennen, dass sie die Abgründe kennen. Und Marilou bringt in Ellies sehr einseitiges Leben eben diese Farbexplosion und bringt ihr Mut, bringt ihr Hoffnung, bringt ihr Lust aufs Leben, diese extreme Lebenslust. Marilou wird in einer akuten Hypermanie eingeliefert, während Ellie in einem sehr, sehr tiefen, an einem sehr tiefen, dunklen Ort sich befindet. Und die Zeit, glaube ich, die die beiden verbringen in dieser Klinik, in dieser psychosomatischen, psychiatrischen Fachklinik, die ist was zusammenschweißt, denn man erlebt sich, glaube ich, anders in der Enge dieser zwei Zimmer, im Klinikalltag, in den Therapien, sind auch viele Gruppentherapien, die stattfinden. Das kommt jetzt in dem Buch überhaupt nicht zum Tragen, aber das weiß ich halt. Und ich glaube, dass diese Zeit die beiden zusammenschweißt, dieses Ringen ums Leben und das Ringen, um einen Wert zu finden, um einen Sinn zu finden in all dem. Ja, ich denke, das macht eine ganz, ganz starke Bindung auf.
Und dann haben wir da noch Tom, das ist ja Ellies Freund. Tom ist derjenige, der ihr im Leben auch tatsächlich eine Stütze ist. Ein sehr, also nach außen hin zumindest, wirkt er sehr positiv. und er spielt aber trotzdem nicht unbedingt so eine große Rolle. Er steht nicht im Vordergrund, aber man merkt trotzdem, dass er eine Entwicklung durchmacht im Buch. Mhm. Eine eigene, eine persönliche Entwicklung. Und dann haben wir da noch Jule. Jule kommt erst später so in die Geschichte mit hinein und wirkt sehr lässig, so ganz cool. Und trotzdem gibt es eine Situation, da ist Ellie in Kontakt mit Jule und die beiden gucken sich an und Ellie merkt, da ist auch eine ganz tiefe Wunde in Jule. Mhm. Und wie siehst du das? Haben wir alle solche Wunden, die wir so mit uns rumschleppen?
Absolut, also davon gehe ich fest aus. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der nicht irgendwo eine Verwundung hätte. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich bin der festen Überzeugung, dass hinter jeder Haustür eine Geschichte wartet und hinter jedem Menschen. Und eigentlich wollen wir alle nur gehört werden. Ich glaube, wenn ich ein anderer Mensch wäre, als ich bin, also ein bisschen besser und mich ein bisschen besser schützen könnte vor den Emotionen anderer Menschen, die gehen mir immer sehr nah, dann würde ich mal von Tür zu Tür gehen und mich zu den Leuten setzen und warten, bis die sich aufmachen. Meine Erfahrung ist, jeder Mensch trägt so eine Wunde und die Frage ist, Manche machen sich zu und werden hart. Andere werden auch alkoholkrank oder je nachdem, wie tief die Wunde ist. Oder sie gehen positiver durchs Leben oder sie, was auch immer. Jeder hat so seine Umgehensweisen damit. Viele sprechen gar nicht darüber. Viele spielen es klein, andere spielen, machen es groß, hängen ihr ganzes Leben lang daran. Aber ich glaube halt auch, dass das Leben ist. Also das, und ich glaube, dass, also mich persönlich interessieren Menschen mit Brüchen auch einfach viel, viel mehr. Und ich kenne niemanden, selbst die, die so aufwachen und so happy, happy, das gibt es ja, selbst die, glaube ich, haben das vielleicht als Strategie gefunden. Und das ist auch nicht schlimm, es ist toll, ich bewundere solche Menschen. Aber ich finde halt, dass das Leben schlägt Wunden und die Frage ist, wie verheilen die, sieht man die Narben, sind die innen oder außen und wie liebevoll gehen wir damit um?
Ja, mir geht das beim Lesen so, ich erlebe tatsächlich so dieses Auf und Ab und auch die Intensität von Marilou. Also ich denke da an die Szene auf dem Dach in der Klinik, an den Roadtrip mit all seinen Herausforderungen für alle Beteiligten und schließlich auch an den Showdown an der Sternwarte. Und also es ging mir wirklich so, dass mir manchmal der Atem stockte. Und verrätst du mir, wie du auf solche Ideen kommst?
Habe ich alles richtig gemacht. Wie ich auf solche Ideen komme? Ja, naja, ich habe einfach, glaube ich, eine sehr blühende Fantasie und die geht in alle Richtungen. Manchmal ist es auch, also es ist sehr selten, dass ich eine rein sachliche Entscheidung treffe. Ich treffe ganz oft auch emotionale Entscheidungen. Und je mehr ich meine Charaktere kennenlerne, die entwickeln sich beim Schreiben eines Buches. Und je mehr ich die kennenlerne, desto mehr lerne ich auch ihre Ängste kennen, desto mehr lerne ich auch ihre Abgründe kennen. Desto mehr sehe ich auch, dass jemand wie Tom zum Beispiel, der aufgewachsen ist mit Kalendersprüchen und du kannst alles und wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus und diesem ganzen indoktrinierten Positivismus. Auch dieser Mensch hat natürlich eine Entwicklung und der folge ich und ich glaube, das macht das Drängende auch aus, die Geheimnisse hinter jeder Figur beleuchten zu wollen und vielleicht entsteht dadurch auch dieses Tempo, was natürlich auch durch die Geschichte und durch die Handlung gegeben ist. Aber ich mag einfach auch ein bisschen Absurditäten, also gerade die Szene, über die wir jetzt gar nicht sprechen dürfen, die du ansprachst am Schluss, die hat ja auch eine wahnsinnige filmische Absurdität eigentlich. Und ich, ja, ich denke, glaube ich, auch manchmal sehr visuell. Und ja, dann kommt das halt auch dazu. Also ich schöpfe das wirklich aus mir, aber ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Ich lese viel, ich gucke Serien, ich laufe mit offenen Augen durch die Welt und ich nehme, wie gesagt, eher zu viel als zu wenig auf. Und irgendwo sammelt sich das alles und dann ja, passieren Dinge.
Am Ende geht die Ellie ja auch nochmal auf Marilous Behauptung ein, Norden ist eine Illusion. Was bedeutet das?
Ja, Norden ist eine Illusion, das ist einem der ersten Briefe, die Marilou an Ellie sendet. Die Briefe spielen eine wichtige Rolle, die Briefe ziehen sich durch das ganze Buch eigentlich, sind so eine Art Schnitzeljagd, denen wird gefolgt. Man kann das auf verschiedene Arten sehen. Auf der einen Seite ist Marilou ein großer Fan des Himmels, des Universums, der Sterne und sagt, es ist so ein bisschen, was sie damit ausdrücken will, ist, glaube ich, eine Metaebene eigentlich. Also die Frage ist ja, für wen ist Norden Norden? Wer sind wir? Okay, wir sitzen hier in unserem eurozentristischen Ding. Europa ist die Mitte, wir sind der Westen, die anderen sind der Osten. Aber wenn man den Osten in die Mitte setzt, dann ist das ganze Weltbild schon völlig anders. Also es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachten wir die Welt? Und Marilou beschäftigt sich viel mit diesen Dingen auf ihre ganz spezielle und sehr eigene Art. Und ich glaube, was sie damit ausdrücken will, ist einfach, das, was die anderen Leute sagen, was oben ist oder was unten ist, das ist vielleicht gar nicht oben oder unten. Trau dich doch mal, die Welt anders zusammenzusetzen. Und was Ellie daraus macht, aus dieser Botschaft, ist einfach auch der Anspruch oder zu verstehen, dass es eben nicht nur eine Richtung gibt, in die man gehen kann, sondern mehrere. Und dass es eigentlich nur darum geht, sich zu bewegen und auch das wieder im Rückschluss heißt, einfach das Leben zu leben, weil das ist das Ziel. So interpretiert Ellie das. Marilou hat, wie gesagt, da noch verschiedene, auch philosophische, auch politische, auch ganz andere Metaebenen dran. Die fließen in das Buch gar nicht ein, aber ich kenne ja Marilou sehr gut. Und da stecken in diesem einen Satz stecken wahnsinnig viele Ebenen. Eigentlich hätte ich ihn sogar auch als Buchtitel mal angedacht, weil ich diesen Satz sehr mochte, als er so rauskam. Aber ja, das ist ein Satz, der sagt sehr viel über Marilou und letzten Endes, finde ich, macht er eine gute Klammer um die Geschichte.
Marilou ist ja jetzt gerade erst erschienen. Ich weiß, dass du ganz viel zu tun hast zurzeit. Erzähl mal so ein kleines bisschen, was gerade so los ist.
Ja, es ist ja, wie gesagt, seit einer Woche ist es auf dem Markt wirklich, also heute, wo wir sprechen. Und ich habe jetzt, ich gebe natürlich Interviews, ich spreche mit Menschen und ich lese viel daraus. Also ich hatte heute 2 Lesungen aus Marilou schon, das ist toll. Ich werde nächste Woche weitere 5 haben, alles digital. Und ich mag das sehr gerne. Es stellt sich raus, es kristallisiert sich so ein bisschen raus aus den ausführlichen Gesprächen, die ich mit den Jugendlichen hatte. Es waren heute so 14-, 15-Jährige. Dass die wahnsinnig interessiert sind, gar nicht wie sonst an mir als Person. Ich kriege sonst immer alle möglichen Fragen gestellt, sehr private auch, oder am Schreibprozess, sondern sehr an der Frage, wie hast du recherchiert, woher kommt das, woher weißt du das, oder sie. Und es scheint wirklich dieses Thema psychische Erkrankung bei Jugendlichen, was ja für mich eigentlich ein Thema war, was eher so mitlief und gar nicht das Hauptthema des Buches, scheint aber die Jugendlichen wahnsinnig anzusprechen und neugierig zu machen. Das heißt, ich bin gerade auch in so einem Prozess von interessant, vielleicht muss ich mein Buch, die Rezeption meines Buches, also wie es angenommen wird von den Jugendlichen, jetzt auch mal ganz anders sehen. Also ich dachte, das ist einfach ein Roadtrip und das ist spannend und so läuft's. Und das ist es aber vielleicht gar nicht in erster Linie, was die Jugendlichen anspricht. Und das hat mich überrascht. Genau, also ich lese jetzt sehr viel daraus. Ich bin auch zu Diskussionen zu dem Thema angefragt. Das ist jetzt alles noch ein bisschen im Schweben natürlich. Aber dadurch, dass ich mein ganzes Leben im letzten Jahr eigentlich digital bestritten habe, kann da auch noch einiges gehen. Und das ist toll. Das macht mich sehr froh. Und ich hoffe, dass dieses Buch, also es scheint so, das Feedback von den Jugendlichen ist eindeutig, dass sie das Thema sehr wertschätzen. Auch jetzt gerade, weil im Homeschooling und so, ich meine, wir wissen alle, dass die psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen richtig nach oben gehen, auch der Druck wächst.
Ja.
Früher haben wir es alle über die Social Media gehabt, die den Druck machen, aber jetzt kommt er halt noch von ganz anderen Seiten und ich habe das Gefühl, dass da viel Bedarf ist an Kommunikation, Austausch und auch an Rollenvorbildern und an Abbildung.
Und wenn ich jetzt als Lehrerin mit dir und Marilou arbeiten möchte, was kann ich da tun?
Mir eine E-Mail schreiben. Nein, ja das, aber ich finde es toll, der Verlag hat Unterrichtsmaterialien erstellen lassen, das ist richtig toll, das ist das erste Mal für mich bei einem Buch. Das Besondere daran finde ich ja nicht nur, dass es diese Arbeitsblätter gibt und diese ganzen Ebenen auch beleuchtet werden, das fand ich auch sehr interessant zu sehen, wie dann eben die Außenwahrnehmung ist meines Buches, sondern auch, dass da auch wirklich nochmal richtig Informationen an die Hand gegeben werden über psychische Erkrankungen, was mache ich, wenn ich das wahrnehme, wo finde ich Hilfe. Also auch das finde ich toll. Also insofern, wenn man mit Marilou arbeiten will, dann kann man Low-Level mich einladen, ich lese, ich erzähle. Oder man kann das Buch lesen und mit den Materialien arbeiten und mich hinterher einladen oder was auch immer. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass das Thema besprechbar gemacht wird und dass es in einem Roadtrip funktioniert, der ja ein tolles Genre ist und Heldenreise und so. Da kann man auch literarisch noch einiges rausholen. Ich glaube, das macht das Buch zu meiner Überraschung, ich muss es wirklich sagen, macht es zu einem guten Buch für den Schulunterricht auch. Ne? Mhm. Und das war jetzt gar kein Werbefilm, also das ist jetzt echt gerade, sorry, aber ich bin sehr erstaunt darüber, wie das heute gelaufen ist bei den Lesungen. Das waren die ersten beiden wirklichen Lesungen aus Marilou. Jetzt mal gucken, wie die nächste Woche wird.
Ja, super. Hast du einen kleinen Ausblick für mich, wie es für dich weitergeht? Also du hast ja schon verraten, dass du an einem anderen Buch arbeitest.
Ja, ich arbeite im Moment an einem Buch für Erwachsene. Das habe ich eigentlich schon 2013, hat das stattgefunden als ein Fortsetzungsroman im Feuilleton der Taz. Und seitdem kaue ich da so drauf rum. Dann habe ich dafür einen Preis gekriegt, als ich die Romanadaption begonnen habe. Es liegt immer noch rum. Dann habe ich 4 Jugendbücher geschrieben. Jetzt schreibe ich mal an diesem Buch weiter. Aber ich habe auch schon wieder eine weitere Idee für ein Jugendbuch. Da habe ich auch große Lust zu. Da müssen wir jetzt mal gucken, wer als erster den Zuschlag, den Hammer hebt. Und dann gucken wir mal. Aber ich werde auf jeden Fall weiter Jugendbücher schreiben. Als Tanja Witte, auch mit meinem Pseudonym und meiner lieben Kollegin Antje Wagner, als Ella Blix, schreiben wir ein bisschen fantastische Bücher. Also langweilig wird mir nicht. Hoffe ich.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viele tolle Schreibstunden. Ich weiß, dass du mit dem Notizbuch unterwegs bist, das habe ich ja jetzt gelernt. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Marilou viele Leserinnen und Leser und ja, freue mich zu hören, wie es weitergeht.
Ich danke dir sehr, sehr, sehr. Danke, Alexandra. Und ja, dann einen ganz schönen Tag und Ihnen danke ich fürs Zuhören.